Wir haben einen kleinen Sprecherwechsel. Das Thema bleibt das gleiche, also ist Festplattenverschlüsselung mit YubiKey. Von Rainer Endres jetzt aber, nicht von Carsten
Cornelius.
Meine Güte. Ja, Gedächtnis ist heute noch nicht ganz so toll. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn Fragen sind, gerne stellen. Ich versuche mit dem Mikrofon rumzukommen oder bitte wartet, bis die Frage wiederholt wird, damit es irgendwo im Stream und auf den Aufzeichnungen ankommt.
Hallo, herzlich willkommen. Es geht heute darum, wie man Festplattenverschlüsselung eventuell über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abdecken kann, eben zum Beispiel mit dem YubiKey. Und im Hintergrund dessen, wie man da in einem Enterprise-Umfeld auch eine Verwaltung hinbekommt, sodass man nicht an jeden einzelnen Rechner dran marschieren muss, um dort die Festplattenverschlüsselung einzurichten. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit One-Time-Password-Token oder was Ähnlichem gearbeitet? Das sind nicht so furchtbar viele. Wer weiß, was das überhaupt ist? Okay, das sind mehr. Ich mache trotzdem einen kurzen Abriss, weil ich später auf einige Aspekte davon eingehen möchte, weil im Rahmen der Festplattenverschlüsselung einige Aspekte der One-Time-Password-Authentifizierung ziemlich schwierig zu handeln sind. So, das übliche Prinzip kennt jeder. OTP wird meistens dazu verwendet, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, das heißt etwas, was ich weiß und etwas, das ich habe. Das ist meistens die Ausprägung. So die üblichen Token, viele haben sie als Admin mitbekommen. Ich werde mich heute ein bisschen auf den YubiKey konzentrieren, weil der ein paar schöne Features hat, aber da sage ich später noch ein bisschen was dazu. Der Algorithmus, der sehr häufig dahinter steckt, ist vereinfacht dargestellt, der OSE-HMAC-Algorithmus, den ich hier mal kurz zusammengefasst habe. Input ist ein Secret und ein Counter normalerweise. Das heißt, ich habe ein Secret, das auf dem Token gespeichert wird und im Server gespeichert wird, und ich habe einen Counter, der dazukommt. Und aus diesen beiden Elementen kann ich dann das entsprechende OTP ausrechnen. Wer sich es genau angucken möchte, RFC 4226 in aller Ausführlichkeit. Die Idee dahinter ist, dass ich eben einen Hash-Algorithmus habe, den HMAC SHA-1-Algorithmus, und mir dort aus Teilen des Hashes, der erzeugt wird, ein Truncate mache und mir am Schluss eine 6- oder 8-stellige Zahl raushole, die ich bekomme. Das Problem daran ist, dass ich im klassischen OTP immer das Problem habe, dass ich einen Server benötige. Also OTP läuft normalerweise immer so ab, dass ich einen Token habe, der mir meinen OTP-Wert berechnet nach diesem Algorithmus, und ich habe einen Server, der auch diesen OTP-Wert berechnet. Normalerweise eine ganze Serie von Werten berechnet und dann guckt, ob in einem gewissen Fenster, standardmäßig 10 Werte, der OTP-Wert, den der Benutzer gerade eingegeben hat, mit dem übereinstimmt, was der Server kennt. Das ist die Idee dahinter. Aber es ist immer ein Server, den ich fragen muss. Ich muss irgendeine Stelle fragen, die auch das Secret hat. Das Secret ist im Token und das Secret ist auf dem Server. Wenn ich jetzt eine Festplattenverschlüsselung habe, habe ich da ein kleines Problem. Weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich die Festplatte aufschließen möchte, habe ich keine Netzverbindung. Das heißt, das klassische OTP funktioniert an der Stelle nicht. Das war jetzt nur mal so zur Einführung. Also das Klassische funktioniert hier an der Stelle nicht. Man muss ein bisschen was Neues machen. Was wichtig ist, das Secret muss geschützt werden. Wenn man das Secret hat, kann man jeden beliebigen OTP erzeugen. Und ich habe keine Offline-Authentifizierung. Worum es jetzt heute gehen soll, ist der YubiKey. Wer hat denn alles einen YubiKey? Ist für den Vortrag erstaunlich wenige. Dann erkläre ich ein bisschen, was der YubiKey macht. Man sieht, er hat keine Anzeige, ist relativ simpel gehalten. Die Idee des YubiKeys ist, dass er sich als USB-Tastatur meldet. Das heißt, ich habe einen Token, den ich an meinem USB-Port anschließe, auf den Button draufdrücke und das entsprechende OTP wird mir als Tastatur Input in mein entsprechendes Eingabefeld eingegeben. Das macht den YubiKey sehr flexibel. Vorteil an dem Ganzen ist, dass auch Leute, die nicht ein Display ablesen können, trotzdem mit einem OTP arbeiten können. Das ist das eine, was den YubiKey ausmacht. Das Entscheidende habe ich aber hier als ersten Punkt stehen. Der YubiKey kann programmiert werden. Und zwar mit sehr vielen verschiedenen Modi. Klassisch sind die ganzen Token einfach vergossen. Der Hersteller hat irgendwann ein Secret aufgespielt. Das liegt beim Hersteller auf dem Server. Ups. Das liegt bei mir auf dem Server und es liegt im Token. Wenn Sie einen klassischen Tokenhersteller 5 Jahre, nachdem Sie den Token gekauft haben, nach den Seeds fragen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie sie geschickt bekommen. Gab da so eine Firma mit 3 Buchstaben, die da vor einigen Jahren ein bisschen Probleme hatte. Das heißt, die Fähigkeit, diesen YubiKey von Yubico zu kaufen, zu nehmen und neu zu programmieren, sodass niemand außer mir weiß, was da für ein Secret drauf ist, macht ihn sehr attraktiv, gerade heutzutage. Ich brauche keine speziellen Treiber, der meldet sich erstmal als Tastatur. Es gibt ein bisschen Probleme, je nachdem, welche Sprachlokale ich eingestellt habe, aber da kann man auch drum rumarbeiten. Das ist aber die einzige Einschränkung, die ich in dem Moment habe. Um den YubiKey in seinem normalen Modus zu verwenden, muss ich nur den YubiKey dranstecken, draufdrücken, fertig. Jetzt hilft mir das immer noch nicht für die Festplattenverschlüsselung. Wir kommen dazu, keine Angst. Bei den verschiedenen Modi gibt es den klassischen Age-OTP, das, was alle anderen auch machen, wo ich einfach nur eine 6-stellige Zahl rausbekomme. Nur kommt sie halt nicht von einem Display, das ich abtippen muss, sondern sie wird direkt eingegeben. Der Yubico-OTP ist ein OTP-Modus, den Yubico selbst entwickelt hat, auch offengelegt hat, kann man sich angucken, bringt ein paar Vorteile mit, ist ein wesentlich längerer OTP-Wert, ein OTP-Wert, den man nie im Leben jemandem anzeigen würde zum Abtippen. Sind 32 Zeichen sowas in der Ecke. Er hat noch ein paar andere Vorteile. Ich kann ein statisches Passwort auf meinen YubiKey draufpacken. Ah, da kommen wir schon langsam Richtung Festplattenverschlüsselung. Relativ viele Anleitungen für den YubiKey, was die Festplattenverschlüsselung angeht, ist ein sehr, sehr langes statisches Passwort zu nehmen und das auf dem YubiKey zu speichern. Naja gut, das ist immer noch ein Passwort. Das hat immer noch seine Probleme. Das Verfahren, das wahrscheinlich am interessantesten ist, ist das Challenge-Response-Verfahren. Beim Challenge-Response-Verfahren ist es so, dass es keinen Counter mehr gibt bei dem Verfahren, das wir vorhin kennengelernt haben. Was wir uns heute angucken wollen, ist eines von den beiden Challenge-Response-Verfahren, nämlich das Challenge-Response-Verfahren mit HOTP, das ein paar Eigenschaften hat, die wir brauchen. Statt einen Counter reinzuschicken in meinen Algorithmus und dann einen OTP-Wert rauszubekommen, schicke ich jetzt eine Challenge rein. Diese Challenge kann beliebig sein. Und ich bekomme bei YubiKey, so wie es programmiert ist, einen wesentlich längeren Wert zurück. 20 Byte, sowas in der Ecke. Also ich kriege nicht nur eine 6-stellige Zahl, sondern ich bekomme 20 Byte zurück. Der Vorteil der Challenge an der Stelle ist, dass ich immer die gleiche Response bekomme. Also wenn ich eine Challenge reinschicke, errechnet der YubiKey aus dem Secret, das auf dem YubiKey gespeichert ist, immer die gleiche Response. Das macht es ganz praktisch, weil ich die Response dann benutzen kann, um sie später wieder zu verwenden. Und da ist so ein bisschen der Ansatz, wo wir gleich ein bisschen nachgucken werden. Für diejenigen, die den YubiKey haben und das mal ausprobiert haben, das PAM-Yubico, also das PAM-Modul für den YubiKey, verwendet den gleichen Challenge-Response-Mechanismus. Aber der entscheidende Punkt hier an der Stelle ist die Wiederholbarkeit. Also ich kann es immer wieder verwenden. Gut, Festplattenverschlüsselung. Wer hat alles eine verschlüsselte Festplatte mit Lux? Okay, doch das Publikum getroffen. Sie kennen das bei Lux, ich habe mehrere Slots. Also ich habe eine Festplattenverschlüsselung, die einen Verschlüsselungskey verwendet, der mit verschiedenen Passwörtern verschlüsselt bei Lux in den entsprechenden Key-Slots abgelegt wird. Das Ganze ist eine Erweiterung des Device-Mappers. Und ich habe es auf fast jeder Distribution und es funktioniert immer gleich, mehr oder weniger. Mal besser, mal schlechter. Aber ich habe bis zu 8 Keyslots. Kurze Frage, wer benutzt mehr als einen Keyslot? Okay, wer wusste überhaupt, dass es mehr als einen gibt? Okay, das sind mehr. Wir verwenden einfach die weiteren Keyslots, um jetzt zusätzlich zu einem Passwort oder statt einem Passwort über diesen Challenge-Response-Mechanismus an das Lux ranzugehen. Klassisch funktioniert das Lux so, dass ich ein Passwort reingebe, der Verschlüsselungskey wird entschlüsselt und meine Platte ist offen. Das, was ich jetzt zeige, ist jetzt nicht irgendwie auf meinem Mist gewachsen komplett, sondern, wie heißt das immer so schön, ich stehe auf den Schultern von Giganten. Es gibt verschiedene Ansätze schon länger, das zu tun. Der Proof-of-Concept-Code, auf den ich mich beziehe, ist unten auch zu sehen, der das Ganze ein bisschen, das Konzept, das es bisher gab, ein ganz gutes Stück erweitert. Die Idee dahinter ist, ich habe ein Passwort, immer noch. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses Passwort nicht mehr meinen Verschlüsselungskey aufschließt, sondern eine Challenge, die auf meiner Platte abgelegt ist. Am praktischsten in der InitRD. Ich entschlüssele diese Challenge und schicke diese Challenge in den YubiKey rein und bekomme vom YubiKey aus dieser Challenge die entsprechende Response wieder zurück. Und erst dann ist mein Schlüssel offen. Das heißt, ohne den YubiKey ist es schön, dass ich die Challenge entschlüsseln kann, aber es bringt mir nichts. Ohne dass ich den YubiKey habe mit dem Secret, kann ich mit der Challenge alleine nichts anfangen. Das heißt, selbst wenn jemand das Passwort abfängt, ohne dass der YubiKey auch da ist, bringt das Passwort nichts. Das ist so ein bisschen die grundlegende Idee dahinter. Sieht da jemand ein Problem mit an der Stelle? Habe ich es richtig verstanden? Also ich weiß nicht, welcher YubiKey dran steckt. Okay, also was die Frage ist, wenn ich 10 Rechner habe, brauche ich für jeden Rechner einen eigenen YubiKey? Oder wie macht man das? Die YubiKeys sollten benutzerspezifisch sein. Also jeder Benutzer bekommt seinen YubiKey. Momentan ist es so, dass bei Lux nur 8 Slots sind. Das heißt, mehr als 8 Benutzer kriege ich nicht ran. Also da ist eine Einschränkung einfach in dem Lux drin, von dem Konzept her. Wenn ich in Lux halt mehr dran packen könnte, könnte man das machen. Aber der YubiKey sollte eigentlich personenspezifisch sein. Also normalerweise wird er einem Benutzer zugeordnet und nicht einem Rechner. Man kann das auch rechnerspezifisch machen natürlich, aber dann habe ich genau das Problem, wenn der irgendwo rumliegt, komme ich rein. Vorteil an dem benutzerspezifischen ist, dass ich auch ein benutzerspezifisches Passwort setzen kann, sehen wir gleich. Also dieses Swordfish da oben, da kann jeder Benutzer sein eigenes haben. Für seinen YubiKey. Das heißt, wenn ein Kollege den YubiKey findet, kann er ohne das Passwort immer noch nichts damit anfangen. Also es ist nicht der YubiKey alleine, der mich reinlässt. Ich habe 2 Faktoren. Ich habe das Passwort und ich brauche den YubiKey. Und deswegen muss der benutzerspezifisch eigentlich sein, wenn man es sinnvoll umsetzen möchte. Meine Meinung, ich lasse mich da gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Aber von Ihrem Ansatz her, also brauche ich da 10 YubiKeys bei 10 Rechnern? Ja. Also wie gesagt, das Lux ist so der Knackpunkt an dem Ganzen. Also ein Schluss, den ich so ein bisschen habe, ist auch, wir müssen mal über das Lux noch mal ein bisschen nachdenken, ob man das nicht ein bisschen flexibler machen kann. Also momentan ist Lux wirklich so ein bisschen die Einschränkung an dem Ganzen. Idealerweise ist es natürlich so, dass ich da ein bisschen schöner dann mitarbeiten kann. Nee, das ist gar nicht so wirklich der Knackpunkt. Da ist ein kleines Loch drin.
Naja, wenn ich die Response auch einmal mitschneiden kann, dann...
Wenn ich einmal die Response habe, bin ich drin. Weil im Endeffekt ist die Response jetzt mein Passwort. Also im Moment haben wir noch nicht wirklich was gewonnen. Das ist das, wie es bisher aussieht. Wenn ich einmal die Response habe, bin ich drin. Das heißt, wenn ich einen USB-Sniffer reinhänge... Gut, wenn ich einen USB-Sniffer reinhänge, habe ich schon beim Initialisieren von dem YubiKey ein Problem. Also die Dinger sind grundsätzlich ein Problem, aber einmal die Response mitzuschneiden ist natürlich zu einfach auf Dauer. Das heißt, die Idee, die wir eigentlich haben, ist an der Stelle zu sagen, naja, One-Time-Password heißt halt, ich kann diese Challenge nur einmal benutzen. Das heißt, der Idealfall in der Verwendung von diesem Token, da ich die Fähigkeit habe, das zu tun, ist zu sagen, wenn ich fertig bin, wenn die Platte offen ist, erzeuge ich eine neue Challenge, also das wäre jetzt das, wie es weitergeht, nachdem ich die Platte geöffnet habe. Ich erzeuge eine neue Challenge. Diese Challenge schicke ich wieder in den YubiKey rein bekomme eine Response zurück und verwende dann diese Response. Das heißt, die Response einmal mitzuhören, irgendwann mal mitgehört zu haben, hilft mir nicht, wenn der das zweite oder dritte Mal kommt. Wenn ich die Response dann nicht wieder mithöre, bringt mir die alte Response nicht mehr, nichts mehr. Mit der komme ich nicht mehr rein. Ich habe eine neue. Das heißt, was ich an der Stelle habe, ist offline ein Austausch des Schlüssels. Ohne dass ein Server hinten dran irgendeinen Algorithmus bauen muss oder irgendwas ähnliches. Das ist nicht ganz ohne, weil man in den RAMFS rein muss. Das hat momentan so seine eigenen Tücken, was Secure Boot und andere Sachen angeht. Und das Lux ist auch, man muss das Lux ein bisschen überreden, das zu tun. Das macht es nicht so ganz freiwillig. Aber das ist die Idee dahinter. Und an der Stelle ist es so, wenn mir einmal jemand eine Response abgehört hat, hilft ihm das nicht. Also so fängt es an, Sinn zu machen. Fragen an der Stelle. Da eigentlich noch nicht. Also auch da ist es so, dass ich da noch keinen Benutzer irgendwie dran habe im Moment. Also da brauche ich auch noch keinen benutzerspezifischen. Also wenn ich einmal abhöre und nochmal abhören kann und nochmal abhören kann, also wenn ich permanent drin hänge, dann habe ich den Angriff immer noch. Das, worauf ich mich beziehe, ist die Tatsache, ich habe einmal einen Angriff, der einmal die Response abhört. Das zweite Mal, wenn ich mich wieder authentifiziere, wird diese Response ausgetauscht. Das heißt, eine einmal abgehörte Response kann nicht wiederverwendet werden. Ich muss also wieder physikalisch an das Gerät dran und muss wieder physikalisch das Gerät angreifen. Wenn man einen Laptop nehmen, es reicht nicht einmal irgendwie am Hotel den entsprechenden Sniffer reinzuhängen und ihn dann wieder abzuziehen. Das Ding hilft nach dem nächsten Reboot nicht mehr, was ich da abgehört habe. Also da hilft es eher. Wenn ich einen permanenten Sniffer dranhängen habe, wenn ich einen permanenten Keylogger oder ähnliches dranhängen habe, dann komme ich natürlich nicht weiter. Ja. Also ganz, da sind aber alle anderen Verfahren auch nicht besser. Also. Geht um die Haltbarkeit des YubiKeys und das Beschreiben des YubiKeys. Der YubiKey wird nicht beschrieben, hier an der Stelle. Der YubiKey berechnet nur. Den YubiKey beschreibe ich nur, wenn ich ein neues Secret schreibe. Die Platte wird beschrieben, also die Challenge wird auf der Platte abgelegt. Der YubiKey berechnet aus der Challenge die passende Response. Aber der YubiKey selbst wird nicht ständig neu beschrieben. Ich weiß nicht, also meine halten jetzt seit knapp 4-5 Jahren. Kann das jemand schlagen? 4 Jahre? Wer hat seinen YubiKey länger? Schade. Also ich habe letzten Linux-Tage habe ich jemanden getroffen, der hatte einen ohne Hülle Prototyp noch von YubiKo ursprünglich. Der war Platine pur und hing am Schlüsselbund und funktionierte immer noch. Also die Dinger sind eigentlich unverwüstlich und man schreibt sie sehr selten. Sonst an der Stelle Fragen? Open nicht komplett. Ich weiß gar nicht, ob es komplett open ist. Es ist sehr ausführlich dokumentiert. Die YubiKo hat eine sehr ausführliche Dokumentation, wie die Algorithmen aussehen und wie die Hardware aussieht. Ich glaube, man kann sie nicht komplett nachbauen, soweit ist es nicht. Und wer auf dem letzten CCC war, weiß, dass es auch auf die YubiKeys inzwischen Angriffe gibt, was elektromagnetische Felder angeht, die man abhört. Also die sind auch nicht perfekt an der Stelle, aber immer noch besser als vieles andere. Gut. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt meine Festplattenverschlüsselung damit laufen. Dann sollte ich vielleicht mal kurz zeigen, wie es funktioniert, oder? Ups. Kann man es erkennen? Ja. Da ist er. Ich übergebe ihn erstmal nicht, Wenn ich jetzt mein Passwort eingebe, im Moment hängt der sozusagen noch nicht an der Maschine dran. Ich habe das richtige Passwort eingegeben. Und er sagt mir, jetzt geht nicht, weil damit kann ich nichts anfangen, ist kein YubiKey da, damit kommst du nicht rein. Wenn ich den YubiKey jetzt anstecke, Passwort dementsprechend nochmal neu eingebe, habe ich jetzt die Response vom YubiKey bekommen. Ich habe die richtige Challenge, ich habe eine Challenge reingeschickt. Ich hoffe, es war die richtige. Ganz offensichtlich war es. Es ist also sehr ähnlich zu dem bisherigen Prozess. Der Proof of Concept erlaubt auch immer noch ein Passwort. Das ist ja auch so ein Punkt, was mache ich, wenn ich meinen YubiKey verloren habe? Komme ich nicht mehr an die Platte ran? Man kann immer noch die anderen Slots mit einem Passwort belegen, wenn man das möchte, und das dementsprechend lang machen, um ein Fallback zu haben an der Stelle. Muss man sich dann überlegen, ob das Sinn macht, an der Stelle ein Fallback zu machen oder nicht. Ein Problem, das wir damit haben, ist, was wir normalerweise machen, ist OTP-Token-Verwaltung im Enterprise-Umfeld oder auch für zu Hause. Und an der Stelle kann ich einem Admin, der irgendwie 5000 Laptops verwaltet, schwer irgendwie klar machen, dass er jetzt bitte von jedem Benutzer, jedes Mal, wenn er dem seine Platte neu bauen muss oder ein neues Image einspielen muss und die Festplattenverschlüsselung neu bauen muss, dass er jedes Mal den Benutzer beizitiert, damit der seinen Token dran steckt. Das geht nicht gut, so funktioniert es nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, sowas abzubilden, ist die Tatsache, dass das Secret halt nicht nur auf dem YubiKey liegt, sondern auch auf dem Server hinterlegt wird. Wir können das heute schon mit dem YubiKey. Und was ich dann bekomme, ist eben, ich habe, kurze Zwischenfrage, wir hatten schon einen LinOTP-Vortrag auf dem Linux-Tag gehört. Noch keiner, gut, damit ich nicht alles doppelt erzähle. Die Idee dahinter ist, ich habe User-ID-Resolver, ich habe User-Listen, ein LDAP, ein AD oder ein Flat-File. Da kommen meine Benutzer her und ich habe meine Token. Da gibt es alle möglichen Token und halt eben auch den YubiKey, die ich da verwalten kann. Das heißt, ich kann für meine VPN-Verbindungen irgendwelche Token verwalten und ich kann halt den YubiKey für die Festplattenverschlüsselung verwenden. Oder der YubiKey hat zwei Slots, ich benutze den YubiKey für beides. Sowohl für ein normales OTP als auch als Challenge Response Token für die Festplattenverschlüsselung. Das Ganze hat ein schönes Management-Interface, ich zeige es gleich auch nochmal kurz. Indem ich das Ganze in Ruhe verwalten kann. Das heißt, was ich machen kann, ist meine Token auszurollen, jedem Benutzer seinen Token zuzuweisen über das Management-Interface und an der Stelle dann später dem Benutzer seinen Token zu geben. Aber ich kann auf der anderen Seite immer noch, da ich das Secret habe und im Server liegen habe, später immer noch die Festplatte verschlüsseln, ohne dass ich diesen Token unbedingt in der Hand haben muss. Okay. Ich gehe da mal ein bisschen schneller drüber, können wir nochmal drauf zurück dann. Ich wollte einmal kurz zeigen, wie das Ganze hinten dran überhaupt aussieht. LinOTP selbst kann mit relativ großen Sachen arbeiten. Ich hätte lieber ein LDAP genommen, aber das hat mich vorhin im Stich gelassen. Hier in dem sind jetzt gerade 17.000 Benutzer drin. Wenn ich für die irgendwie die Keys verwalten muss, dann ist das etwas unangenehm. Aber was ich jetzt machen kann, ist, hier an der Stelle ein YubiKey mal auszurollen. Und ich nehme jetzt den ich gerade dran stecken habe. Moment, den muss ich mir hier kurz rausnehmen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, diesen YubiKey am Server auszurollen. Das heißt, der wurde jetzt gerade dem Server bekannt gemacht und taucht jetzt hier auf. Das heißt, was jetzt gerade passiert ist, ist, dass auf dem Server, einmal der YubiKey hat ein neues Secret bekommen, auf Slot 1, und auf dem Server wurde das entsprechende Secret hinterlegt. Damit kann ich jetzt dieses frisch neu programmierte Secret auch später verwenden, um diese Challenge-Response-Abfrage zu erzeugen. Die Algorithmen sind bekannt, die sind offen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, später das, was ich hier abgelegt habe, wieder zu verwenden und für eine Installation zu benutzen. Was an der Stelle natürlich interessant ist, ist, dem Benutzer jetzt diesen Token auch zu geben. Sodass ich jetzt, wenn ich eine Seriennummer habe, wenn ich einen Token habe, auch weiß, welcher Token dem jeweiligen Benutzer gehört. Und deswegen meinte ich, es macht mehr Sinn, das benutzerspezifisch zu machen, weil ich dann eben auch weiß, wer hat den eigentlich. Also der Benutzer hat diesen Token, wo kann ich den überall drauflegen? Fragen an der Stelle? Das, was ich jetzt kurz zeige, ist momentan ein Konzept, weil es noch an ein paar anderen Stellen Arbeit braucht. Die Idee dahinter ist hier an der Stelle, dass man eben bei der Initialisierung auf der Maschine, die ich initialisiere, entsprechend den Server angebe und dann halt auch sage, wo der entsprechende, in welchen Keyslot der entsprechende YubiKey rein soll. Und eben auch die entsprechenden Verwaltungstools, wir sind dran. Das wird in einer der nächsten Versionen wahrscheinlich drin sein. Sodass ich mir halt auch anzeigen kann, was sind denn auf dem Rechner eigentlich für YubiKeys hinterlegt. Also was ist auf diesem Rechner an Challenge Response Slots sozusagen verbraucht. Und auch dementsprechend das Entfernen des Ganzen. Das heißt, wenn ich einen Benutzer von einem Rechner wieder runterwerfen möchte, auch die Möglichkeit, das auch wieder rauszunehmen. Vielleicht ein bisschen war ein bisschen schnell. bevor wir zu den Fragen kommen noch. Ich habe jetzt den YubiKey als Beispiel genommen. Einfach weil er momentan funktioniert, weil es momentan möglich ist, das damit zu tun. Um etwas anderes zu verwenden als den YubiKey, müsste man an dem Lux arbeiten. Momentan ist das Lux sehr, sehr unflexibel in der Anzeige. Das Einzige, was das Lux im Moment kann, sind Passwörter. Und das ist ziemlich schwierig, weil es gibt jede Menge andere Challenge-Response-Token. YubiKey ist beileibe nicht der einzige. Der Vorteil, den der YubiKey hat, ich kann ihn am USB anstecken. Die meisten anderen Challenge-Response-Token basieren auf der Tatsache, dass sie mir entweder etwas anzeigen, was ich eingeben muss, das heißt, die haben irgendeine Art von Tastatur, oder sie sind optisch. Das heißt, ich habe irgendeine Art von QR-Code, da haben wir unseren eigenen Token. Oder ich habe irgendeine Art von Flickr-Code, kennt wahrscheinlich der eine oder andere von der Bank, oder irgendwas Ähnliches. Auch das sind Challenge-Response-Verfahren. Auch die könnte man an der Stelle einsetzen. Also ist nicht der YubiKey da irgendwie in Stein gemeißelt. Nur dazu müsste ich am Lux ein bisschen was machen und nach viel probieren und machen. Also Lux ist momentan von dem ganzen Ding, was ich hier jetzt gerade erzählt habe, so ein bisschen der Knackpunkt. Also das ist sehr unflexibel im Moment. Wir kriegen es zum Laufen, aber irgendwelche Lux-Entwickler da? Wir würden uns da gerne mal unterhalten. Wir haben da ein paar Ideen. Es war jetzt relativ zügig, weil ich vermutet habe, dass vielleicht noch ein paar Fragen sind.
Ich komme dann kurz mit dem Mikro rum, damit es im Stream verständlich ist.
Ja, Du hast jetzt gesagt, dass man an relativ vielen Stellen per Hand anfassen muss. So zumindest habe ich das rausgehört. Du hast gesagt, beim Lux ein bisschen irgendwie Innendram-FS muss man aufpassen, hier und da. Wie produktiv kann ich das tatsächlich einsetzen und wie viel Hand muss ich an mein System anlegen, damit ich das tatsächlich zum Laufen kriege?
Gute Frage, ich zeige es einfach. Es ist sehr einfach. Der Code, wie gesagt, ist auf dem GitHub. Paket bauen und installieren, das war's. Wenn der Token ausgerollt ist, also wenn ich den YubiKey dran habe, ist es so, dass bei dem Code dabei ein nettes kleines Tool ist, das heißt YubiKey Lux Enroll. Der fragt mich jetzt nach irgendeiner anderen Passphrase, die ich schon habe, weil ich muss den Lux-Container erst aufschließen, bevor ich einen neuen Slot schreiben kann an der Stelle. Ich mich jetzt nicht vertippt habe. Okay, jetzt sagt er mir, steck den YubiKey dran, gib ein neues Passwort ein. Ja, ich hatte den jetzt noch an einer Maschine dran stecken, deswegen kam jetzt die Frage mit dem Passphrase noch. Ist noch ein bisschen Proof of Concept. Aber eigentlich war es das jetzt. Also eigentlich wäre er jetzt fertig. Also das letzte Passphrase hätte jetzt nicht kommen sollen, aber ich hatte einen anderen, danke, zu spät gemerkt. Ich habe allerdings Proof of Concept, den Slot schon gekillt, wo er reingehört, von daher. Aber im Endeffekt, das ist die Idee dahinter. Also ich habe ein Tool, das mit sehr einfachen Mitteln das Ganze macht. Im Moment auch ein bisschen krude. Proof of Concept. Das kann man sicher noch ausbauen. Ich habe es nicht geschrieben, das war jetzt eine böse Bemerkung, wenn man es nicht selbst schreibt. Aber ja, wie gesagt, das ist Proof of Concept. Ist auch jeder eingeladen, steht auf GitHub, da irgendwie zu gucken, wie man das verbessern kann. Aber im Prinzip ist es relativ einfach. Also es ist nicht groß aufwendig. Die Administrationstools sind ein bisschen aufwendiger zu implementieren, aber deswegen habe ich gezeigt, vom Interface her, in dem Moment, wo ich als Administrator den Server nach der Challenge-Frage, die er ablegen soll, und nach der Response, die er ablegen soll, da wird es natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das ist unser Teil vom Lin-OTP, dass wir halt sagen, okay, und jetzt legen wir da Tools hin, mit denen das mit dem Server funktioniert. Also da ist natürlich unsere Aufgabe, dann die Tools so hinzulegen, dass es geht. Was das eigentlich Initialisieren, das erste Initialisieren angeht, das geht relativ einfach. Also ist nicht sehr aufwendig.
Ich hätte nochmal eine Frage zu einer anderen Konfiguration. Könnte man das System auch so aufsetzen, dass es bootet und man hat einen Window-Manager und einen Desktop und mountet dann bei Bedarf eine Datenpartition mit dem YubiKey, dass man das System wenigstens benutzen kann in der Minimalausführung und dann quasi 10 Minuten nach dem Bootvorgang per YubiKey die Partition mit den vertraulichen Daten ranmountet nach dem Verfahren. Würde das irgendwie gehen mit dem YubiKey und nicht, dass das System völlig unbenutzbar ist, wenn man nicht bootet, wenn man nicht den YubiKey hat oder die Passphrase oder sonst was?
Ja, im Endeffekt, wir machen ja nichts Besonderes mit dem Lux. Also im Endeffekt benutzen wir ja die Response als Passwort. Das ist auch so ein bisschen noch der Knackpunkt an dem Ganzen und natürlich so ein bisschen das, was uns, das hätten wir gerne noch ein bisschen besser, aber im Endeffekt ist es so, dass wir das ganz normale Lux verwenden im Moment. Das heißt, alles, was man mit dem Lux machen kann, auch nachgelagerte Partitionen, die ich aufschließe oder ähnliches, könnte man damit implementieren, ja. Also die Beispielimplementierung kann es, glaube ich, im Moment nicht, aber das wäre nur eine Frage, das ein bisschen zu erweitern. Also alle Lux-Container, die damit funktionieren, bei denen funktioniert das. Es spricht eigentlich auch nichts dagegen, wenn man irgendwelche verschlüsselten Container hat, es an der Stelle zu verwenden, weil im Endeffekt funktionieren die auch alle gleich. Ich gebe ein Passwort ein, um den Schlüssel aufzumachen. Also wahrscheinlich könnte man da auch einen Wrapper außenrum bauen, der das macht. Jetzt ist er schon weggelaufen.
Beim Neuschreiben der Response, prüft ihr das, was dort vom YubiKey kommt, noch irgendwie? Denn wenn ich einen Sniffer dazwischen schalte, dann kann ich auch die Response nullen.
Ja, wird momentan nicht geprüft, müsste man machen, ja. Proof of Concept. Also wer sich den Code jetzt gerade auf GitHub anguckt, es ging erstmal darum zu zeigen, dass es überhaupt geht. Das Neuschreiben ist eh noch so ein bisschen ein Knackpunkt. Also ich weiß nicht, inwieweit das momentan in dem Online-POC drin ist. Die Frage ist, wo ich die Challenge hinschreibe. Also die Init-RAM-FS bzw. Init-RD hat natürlich mit Secure Boot so ihre Tücken bekommen an der Stelle. Da kann ich nicht einfach irgendwas reinschreiben und hoffen, dass die Signatur danach noch stimmt. Also da ist noch ein bisschen Arbeit dahinter.
Ja, und zwar die Frage, es wurde ja gerade gesagt, dass die Hardware nicht komplett offen ist.
Ich war mir nicht sicher. Also
An der Stelle stellt sich natürlich die Frage, bei so einem Security-spezifischen Gegenstand, der dann halt wirklich Dreh- und Angelpunkt von so einer Authentifizierungsplattform ist, wie weit ich dem dann vertrauen kann, wenn ich halt nicht die ganze Hardware offen habe und einsehen kann, wie die Mechanismen dahinter funktionieren. Also ist es so weit offen, dass ich sagen kann, okay, ich sehe, wie das implementiert ist, ich sehe, wie die Algorithmen für die jeweiligen Verschlüsselungsverfahren angewendet werden, oder inwieweit kann ich dem vertrauen?
Ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe da gerade so ein bisschen, ich würde es nennen Blackout, ich habe es mir irgendwann mal angeguckt, ich mag mich gerade nicht so weit aus dem Fenster lehnen, also nicht vor so viel Publikum. Die Algorithmen sind offen, also die Algorithmen sind bekannt. Inwieweit man nachgucken kann, ob die auch so implementiert sind, weiß ich jetzt nicht. Weiß es jemand? Also. Ja, also für die Algorithmen sind offen. Nur die Hardware selbst weiß ich nicht. Also inwieweit bekannt ist, was auf der Hardware, wie die Hardware aufgebaut ist, das bin ich überfragt.
Ja, und ich habe da noch eine Frage, und zwar bezüglich des Speicherns von der Challenge oder des Secrets auf dem Server. Wird da wirklich das Secret auf dem Server gespeichert?
Ja, müssen wir.
Das heißt also, wenn ich den Server aufmache, habe ich alle Secrets?
Nein, die sind natürlich verschlüsselt.
Wenn ich die in den
Server aufmache? Natürlich. Das ist der Knackpunkt von OTP. Also Sie müssen an der Stelle dem Server vertrauen, dass der Server gut genug abgesichert ist. Also auch der Server ist das Schützen des Secrets.
Okay, weil ich habe eigentlich immer mal gelernt, dass das Secret nie die Maschine verlässt, dementsprechend den YubiKey eigentlich auch nicht verlassen sollte und nur darüber gesichert wird, dass das Ganze auch halbwegs sicher ist. Also das finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Also dachte auch, dass man überhaupt auf Ubuntu bekommt, finde ich nicht so gut.
Das Problem, das ich an der Stelle habe, also grundsätzlich ist es natürlich schöner, das Secret nur auf dem YubiKey zu haben. Das Problem, das ich an der Stelle habe, ist irgendwann einfach Managebarkeit. Also ich muss halt irgendwann, wenn ich meinen eigenen persönlichen YubiKey verwalte, ist das ganz nett. Wenn ich 10.000 Mitarbeiter habe, die einen YubiKey in der Hand haben, und das gibt es durchaus, es gibt Firmen, die das haben, Google, Facebook, die haben YubiKeys. Also die verwalte ich nicht mehr, indem jeder sein eigenes Secret da drauf schreiben darf. Das Problem ist ja, ich habe irgendwo Webseiten, die ein Login haben. So, jetzt habe ich eine Webseite da. Benutzername, Passwort, OTP. Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, gibt sein Passwort ein, gibt sein OTP ein. Woher weiß die Webseite jetzt, dass er gerade den richtigen YubiKey in der Hand hat? Woher weiß die Webseite, dass er seinen YubiKey in der Hand hat? Und nicht den vom Kollegen. Also ich kann nicht einfach alles, was ein YubiKey ausgibt, irgendwie akzeptieren. Ich muss den richtigen haben. Und dazu brauche ich ein Backend. Also an der Stelle, wo ich nicht nur meinen Rechner authentifiziere oder nicht nur meine Festplatte aufmache, sondern irgendwie ein VPN authentifizieren, muss das VPN irgendwo nachfragen können, hey, ich habe hier was bekommen, stimmt das? Und in dem Moment muss ich das Secret haben, es geht nicht anders. Also in dem Moment, wo ich checken möchte, ist es der Richtige, brauche ich das Secret. YubiKey macht genau das Gleiche. Also haben Sie ein YubiKey? Das haben Sie bei jedem OTP. Der Server muss das Secret wissen, damit er nachprüfen kann, ob da auf dem Key das richtige Secret drauf liegt. Das ist im Endeffekt eine symmetrische Verschlüsselung, nur werden halt keine Secrets übers Netz geschickt, sondern etwas, was aus dem Secret generiert wird. Und aus dem, was generiert wird, kann ich nicht wieder zurückschließen auf das Secret selbst. Deswegen die Hashing-Algorithmen. Aber der Server braucht das Secret. Vorteil, den man bei uns oder auch bei einem YubiKey hat, Sie können das Ding programmieren. Das heißt, es ist Ihr Server, Sie sichern ihn ab. Das liegt nicht irgendwo bei Google, Facebook oder sonst irgendwo rum, sondern das ist Ihr Server und Ihr YubiKey und den können Sie neu programmieren. YubiKey weiß nicht, was draufsteht. Wir wissen nicht, was draufsteht, nur Ihr Server weiß es. Es geht nicht anders. Also um das checken zu können, brauche ich das Secret auf beiden Seiten.
Man hätte ja auch, die Idee ist ja dabei zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne den, also Sie haben mir das Beispiel gebracht, jemand verliert sein YubiKey und ich möchte jetzt nicht die Festplatte neu verschlüsseln müssen. Also könnte man ja hingehen und den Secret Key, das Secret, was ja auf dem Server ist, nehmen und einfach einen neuen YubiKey programmieren und dem Nutzer wiedergeben.
Ja, wenn ich Zugriff auf den Server habe, kann ich das machen, ja.
Ja, man könnte aber genauso gut sagen, okay, jedes Mal, wenn jemand eine neue Festplatte hat oder einen neuen YubiKey, dann wird einmal so eine Art quasi Anmeldemechanismus gefahren, wo dann quasi das neue ausgehandelt wird. Und dann wird dieser YubiKey ab sofort genommen. Dann hat man nur einmal den Aufwand, das zu machen?
Geht. Also das kann man auch machen, dass man ein Auto-Assignment macht. Dazu müssen wir aber auch die Secrets alle kennen, weil wir gucken müssen, ob das der richtige ist. Wir müssen ja überprüfen können, ob das wirklich der YubiKey ist. Also man kommt in dem Moment, wo es nicht darum geht, eine lokale Maschine zu testen, kommt man kaum drum rum. Also in dem Moment, wo ich Serversysteme habe, die ich irgendwie absichern muss, die müssen irgendwo nachfragen können, hey, die hat mir was gegeben, stimmt das oder stimmt das nicht? Also das ist die Grundidee hinter den ganzen OTPs. Aber deswegen sage ich auch, der YubiKey ist ganz nett, weil man ihn programmieren kann. Also ich persönlich mag programmierbare Token, egal welcher Art, weil in dem Moment habe nur ich das Secret und nicht RSA noch, die es sich dann klauen lassen.
Zwei Fragen. Die eine ist, habt ihr eine grobe Ahnung, warum halt nur 8 Slots, also warum überhaupt 8? Warum nicht 9 oder 10? Oder?
Überhaupt 0 bis 7. Keine also, Ahnung. Ja. Das Übliche, ich denke.
Weil am Ende scheitert es dann halt daran. Also, was ich erst gesagt habe mit den 8, dann darf nur, aber ich hab halt ein Token und darf halt an x Rechner ran, aber jeder Rechner kennt dann halt nur 8 Benutzer in dem Fall. Also, das ist halt schon bei einem Multi-User, wo ich es halt haben will.
Das ist eher so für die Laptop-Verschlüsselung, wo einer halt seinen Laptop hat und der damit verschlüsselt ist. Also, ansonsten ist das mit den 8 Benutzern zu einschränkend, ja.
Und die zweite Frage bezüglich der, also vor allen Dingen der Response, aber wahrscheinlich auch für die Challenge, dort eine, ja, im Prinzip eine gesicherte oder eine, ja, trusted Übermittlung beider, weil man muss ja dann davon, also ich meine, man muss ja mal gucken, wo das schwächste Glied ist. Und natürlich ist es dann in dem Fall die, spätestens die Response, aber halt, wenn ich die sichere Übertragung an der Stelle.
Das ist der Knackpunkt, ja.
Genau,
ja. Man hat ja auch gesagt, dass das der Knackpunkt ist. Es hat nur, also es gibt Smartcards, vielleicht hat der eine oder andere Smartcards zur Festplattenverschlüsselung, die können es auch nicht besser. Also auch da habe ich das gleiche Problem. Es gibt andere Methoden, die behaupten, sicherer zu sein, nur wenn ich da an der passenden Stelle zuhöre, geht sogar der Schlüssel übers Netz, über die Verbindung. Einmal, zweimal, also wenn ich an der Stelle drin sitze, kriege ich sogar den richtigen Schlüssel. Da kann ich danach mit meinen Passwörtern und Responses machen, was ich will. Ich habe den echten Festplattenschlüssel auf einmal, wenn ich externe Verschlüsselungsdevices habe und nicht aufpasse. Also das ist was momentan meines Wissens nach, ich bin da gerne für Vorschläge offen, wenn da jemand was weiß, meines Wissens nach momentan bei USB nicht besonders gut gelöst ist. Also ich habe halt ein USB-Device und meines Wissens gibt es da bei USB nichts, was irgendwie allgemeingültig funktioniert.
Ja, das wäre die Frage gewesen. Also was dann halt an dem Plaintext USB?
Eine Möglichkeit, also YubiKey hat auch einen Token, der NFC kann. Lustigerweise an der Stelle ist Verschlüsselübertragung dann wieder möglich. Aber wie gut die ist, habe ich nicht mir angeguckt. Das war nur so eine Idee, die mir gestern Abend beim Folienmachen irgendwie kam. Ja, Rechner mit NFC gibt es selten und Handys noch weniger. Also meistens, ja.
Wie kompliziert ist denn das Setup auf der RAM-Disk? Also was muss man anpassen? Muss man den kompletten Init-Prozess anfassen?
Im Endeffekt werden wir, also in der Implementierung, die wir da jetzt im Moment haben, wir nur ein paar Shell-Skripte ausgetauscht. Also im Endeffekt wird nur das Skript ausgetauscht, das die eigentliche Authentifizierungsabfrage macht. Für den Rest verwenden wir YubiKey-eigene Tools im Moment, was den Challenge-Response-Mechanismus angeht. Das heißt, da haben wir auch nicht alles neu geschrieben, sondern da gibt es von YubiKey die entsprechenden Tools. Die müssen in die Init-RAM-FS mit rein. Also ich brauche das Programm, das die Challenge-Response-Abfrage abhandelt im Endeffekt. Und ansonsten ist es nur ein Shell-Script-Wrapper um die Tools, die es schon gibt. Ja, gut. Oh. Das sah so aus. Ja. Also das hat noch keiner gelöst. Es ist eine andere Möglichkeit, das zu machen. Worum es uns an der Stelle so ein bisschen geht, wir haben immer wieder Kundenanfragen auch, die eine Festplattenverschlüsselung haben, die sie halt eben da verwalten können, wo sie auch ihre OTPs verwalten können. Und auch gerade bei der YubiKey-Festplattenverschlüsselung, das ist für einen Rechner und eine einzelne Person sehr nett. Wenn ich 1000, 2000 habe, wird es schwierig. Also das war so für uns so der Ansatz, mal zu gucken, was kann man da machen. Und eine weitere Sache, die uns halt ein bisschen dran gestört hat, ist diese Response, dass das immer die gleiche ist. Also wenn ich die einmal höre. Also da haben wir uns halt eben angeguckt, wie man das ändern kann, indem man die Challenge neu schreibt. Ja, also das Grundproblem, dass ich halt immer, wenn ich mich mehr in the middle auf die Physik setze, ein Problem habe, das ist bei der Festplattenverschlüsselung was, ich glaube, da hat keiner momentan eine Lösung. Wenn einer hätte, könnte er sich gerne melden, dann bauen wir auch ein OTP dran. Also wir können uns da gerne nochmal nachher in Ruhe unterhalten. Ich bin dafür Input dankbar. Ich habe ehrlich gesagt keine Lösung dafür. Wenn ich eine hätte, wäre ich, glaube ich, sehr froh drum. Da suchen Leute, die das schon wesentlich länger machen und die Bücher drüber geschrieben haben, suchen dann nach einer Lösung und haben keine. Deswegen maße ich mir nicht an, dass ich sie irgendwie habe. Aber wir können uns da gerne mal unterhalten. Wir haben auch einen Stand, also wer noch Fragen hat oder sich auch mal ein paar von den anderen Token angucken möchte, die ich erwähnt habe, kann gerne mal bei uns vorbeikommen und wir freuen uns immer auf Input.
Wo kriege ich denn so Token her und wie viel kosten
die? Frage war, wo ich so Token herkriege und wie viel sie kosten. Wir verkaufen die Token nicht, auch wenn das vielleicht ein bisschen den Eindruck macht. Also Yubico ist eine amerikanisch-schwedische Firma. Da kann man die bestellen, direkt. Kosten, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, der einfache Token, den ich verwendet habe, kostet, glaube ich, 25 Euro. Es gibt einen, der Challenge, also der NFC noch kann, das ist fürs Handy ganz nett. Weil wer hat alles so einen Google Authenticator auf dem Handy? Problem ist, das Secret liegt auf dem Handy. Okay, keine gute Idee. Da ist es ganz nett mit dem NFC-Token. Also wenn Sie ein Handy haben, das NFC kann, können Sie das Secret auf den Token drauflegen. Das heißt, es liegt nicht da, wo die Applikation läuft, sondern es liegt extern. Und haben auch da wieder so eine Challenge-Response-artige Kommunikation, die mir dann das zurückliefert. Das Ding kostet, glaube ich, das Doppelte. Also der mit NFC ist ein bisschen teurer. Der kann aber auch ein bisschen mehr. Moment. Entschuldigung.
Also vorhin kam die Frage, warum Lux nur 8 Slots hat. Das ist ganz einfach, weil Lux nicht nach der Nummer des Slots fragt bei der Eingabe des Passworts. Er muss 8 Passwörter durchprobieren.
Okay.
Wenn er 64 durchprobieren muss, dauert es schon ein Stückchen. Wenn er 1024 durchprobieren muss, warten Sie mehrere Minuten.
Ja.
Also man müsste dann wahrscheinlich Lux so umkonstruieren, dass er noch nach der Slotnummer fragt.
Ja, also bei 64 oder 1000 oder ähnlicher. Ja. Man hat vorhin vielleicht gesehen, es hat vorhin auch eine Weile gedauert, bis der weitergelaufen ist. Also die Kiste ist nicht langsam, das dauert einfach einen Moment. Danke.
Das war noch eine Bemerkung zu den Fragen von dem Preis von YubiKeys. Wenn man größere Mengen kauft, gehen die ganz schnell herunter im Preis.
Ja. Ich bin jetzt hier nicht von den Großrabatten ausgegangen. Ja, die werden natürlich wie alle Hardware, wenn man größere Mengen einkauft, sehr schnell billiger. Aber die haben eine schöne Webseite, da steht das alles preislich und bestelltechnisch auch drauf. Also. Ja, wenn Sie das Weihnachtsangebot von diesem Jahr wiederholen, kann ich da nur zu raten. Da gab es irgendwie 3 YubiKeys für fast nichts. Keine Fragen mehr?
Gut, dann möchte ich mich bedanken. Auf der Stelle anspringen.